Podcast.
Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Ina Rotscheid und wie immer an dieser Stelle stellen wir Ihnen hier interessante Vorträge aus den Bereichen Kirche und Gesellschaft vor. In diesen Tagen jährt sich das Hitler-Attentat, also der Versuch, die Nazis und ihre mörderische Ideologie zu stoppen, zum 80. Mal. Das Attentat scheiterte und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der die Umsturzpläne maßgeblich mitorganisiert hatte, wurde gemeinsam mit den anderen Akteuren des Widerstandes am 21. Juli 1944 hingerichtet. Bis heute gilt die Gruppe um Stauffenberg als Inbegriff des deutschen Widerstandes gegen das nationalsozialistische Regime. Aber es ist fast eben immer nur von Attentätern die Rede. Und genau gegen diesen Begriff wendet sich seine Enkelin Sophie von Bechtolzheim. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Mein Großvater war kein Attentäter«, in dem sie aufzeigt, was ihn angetrieben hat und wie eine Mischung aus ethischen, moralischen und religiösen Motiven ihn zum Widerstandskämpfer werden ließen. Im Juni dieses Jahres hat sie hier im Kölner Domforum aus diesem Buch vorgelesen.
Herzlich willkommen heute Abend hier bei uns im Domforum zu einer Veranstaltung, die mit dem 80. Jahrestag eines Ereignisses zu tun hat, der 20. Juli 1944. Möglichkeiten und Chancen, die sich bieten, die muss man nutzen. Das war auch mit dieser Veranstaltung so, denn die Enkelin von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Sophie von Bechtolzheim, hatte es hier wegen einer Anfrage von Kollegen aus dem oberbergischen Kreis in die Region verschlagen. Und weil sie noch ein paar Tage dranhängen wollte und konnte, sind wir in der glücklichen Lage, Sie, Frau Bechtolzheim, heute Abend hier willkommen zu heißen. Sie ist die Enkelin von... Ja, wunderbar. Sie ist die Enkelin von Graf von Stauffenberg und wohnt in Uffing am Staffelsee, ist Historikerin und Kommunikationswissenschaftlerin und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944. Was ich bei dem ersten der Bücher so in der Einführung, wo Sie dann beschrieben haben, was der Antrieb war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so interessant fand, möchte ich Ihnen am liebsten vorlesen, weil Paraphrasieren macht einen Text in der Regel nicht besser. Die Frage, wer war er, wer war mein Großvater? Eins aber weiß ich gewiss, die Persönlichkeit meines Großvaters lässt sich nicht darauf reduzieren, Attentäter gewesen zu sein. Er entspricht nicht dem Typus, unter dem wir uns den Attentäter schlechthin vorstellen. Seine Geisteshaltung, seine Motive, seine Lebensleistung zusammenzuschnüren und sein ganzes Leben auf die Tat am 20. Juli 1944 hin zu stilisieren, wird ihm nicht gerecht. Er gehört nicht in die Reihe all derer, deren Ziel einzig die Gewalt, einzig die Aufmerksamkeit durch einen Mordanschlag ist. Und das zieht sich durch das Buch sehr gut durch und da freue ich mich, dass Sie uns hier aus diesem Buch vorlesen werden, in einem ersten Leseteil. Und dann werden wir noch aus dem zweiten Buch, was sich im Grunde aus diesem und den Reaktionen auf dieses Buch ergeben hat, dann eben noch hören, nämlich aus Begegnungen, die sich im Nachgang zu der Veröffentlichung ergeben haben und die auch sehr einprägsam sind. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Ich freue mich, dass ich Ihnen das Mikrofon übergeben darf und ich bin gespannt auf einen schönen, guten, interessanten Abend mit Ihnen.
Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind im Rücken der tolle Dom, den ich heute besichtigen durfte. Ja, bin sehr froh, hier in Köln zu sein. Ja, dann steige ich auch gleich ein. Ich habe dieses Buch, bin selber ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe 2 Wochen, bevor ich angefangen habe zu schreiben, nicht gewusst, dass ich Autorin werden würde, sondern habe die Anfrage des Herder Verlags kurz durchdacht und dann das Angebot, ein Buch zu schreiben, angenommen. Und es war für mich eine ganz große Aufregung. Und die Aufregung ist dann auch in einer ziemlichen Aufmerksamkeit gemündet, die mich auch natürlich sehr gefreut, aber auch ein bisschen überfordert hat. Aber das Schöne sind tatsächlich die Lesungen, die ich immer wieder in ganz Deutschland halten darf. Das macht mir wirklich große Freude. Ja, wir teilen das jetzt auf. Ich mache jetzt ungefähr 40 Minuten Lesung aus dem ersten Buch. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie können nicht mehr zuhören und Sie fallen in einen komatösen Schlaf, dann sagen Sie bitte Bescheid, dann kürze ich das ab. Ist mir aber noch nie passiert. Wenn ich im Bendlerblock stehe, dort, wo mein Großvater in der Nacht zum 21. Juli 1944 erschossen worden ist, müsste ich eigentlich tief traurig sein, das sagt mir der Verstand. Große Trauer allerdings will sich nicht einstellen. Vielleicht kann man nicht so recht trauern um jemanden, dem man persönlich nie begegnete, obwohl ich, und es wird mir gerade an diesem Ort bewusst, meinem Großvater viel verdanke, nicht zuletzt mein Leben. Mein Gefühl lässt sich, ob ich im Bendlerblock an ihn denke oder vor seinem Bild auf der Kommode, am ehesten mit Neugier, vielleicht sogar einem Hauch von Sehnsucht beschreiben. Und dann schwingt auch diese Frage mit, wer war er, wer war mein Großvater? Und dann kommt der Passus, den ja gerade schon der Tischenbönner vorgelesen hat. Und dann will ich vielleicht an der Stelle jetzt, statt den Satz nochmal zu wiederholen, den der Herr Tischenbönner verlesen hat, einfügen das Motto, das ich dem Buch vorangestellt habe. Das ist ein Satz, den Alfred Delp geschrieben hat und der für mich eigentlich so das Grundmotto war, in dem Versuch, mich diesem Mann anzunähern, mit dem ich so nah verwandt bin, den ich aber nicht kenne. Und dieser Satz heißt, was ein Mensch eigentlich ist, ich, der, jener, das ist letztlich doch nicht aussagbar, für mich nicht, über mich und über andere erst recht nicht. Die Behutsamkeit und die große Ehrfurcht müssten immer die Haltungen sein, mit denen man in die Nähe eines Menschen kommt. Das hat Alfred Delp 1943 geschrieben und ich habe das sozusagen versucht, in diesem Buch so zu machen. Wenn Großeltern sterben, geht eine Ära zu Ende. Wenn aber zwischen Sterben des Großvaters und Sterben der Großmutter viele Jahrzehnte vergangen sind, scheint es zunächst so, als würden sich die vollendeten Lebenskreise nur an einer kleinen Stelle überschneiden, so wie wir es von den Olympischen Ringen oder vom Emblem einer bekannten Automarke kennen. Wenn ich mir den Lebensring meiner Großmutter vorstelle, erscheint er in klaren Farben und Szenerien. Ich sehe Blumen, Passionskarten, ihr Teeservice, Bücher, Zeitschriften und rutschige Teppiche auf dem Linoleum in den Räumen ihres Bamberger Hauses, die von einem leichten Dunst durchzogen waren. Ich höre Hundegebell, Weihnachtslieder, das Gute-Nacht-Gebet. Ich rieche Hyazinthen, ihr Parfum, Bonawachs und den Tabak ihrer Orient-Zigaretten, die, das muss ich schon sagen, unglaublich gestunken haben. Wenn ich mir den Lebensring meines Großvaters vorstelle, sind die Farben schwarz-weiß und Sepia. Farben, die wir von alten, vergilbten Fotografien kennen. Ich höre nichts, ich rieche nichts. Es erscheinen Bilder aus dem Fotoalbum und dem Geschichtsbuch. Ich sehe eine Menge gedruckten Textes. Dieser Ring ist leicht verschwommen und verblasst. Er erhält Konturen und taucht aus dem dunstigen Nebel auf, wenn ich an die Erzählungen meiner Großmutter, meines Vaters und seiner Geschwister denke. Als wir am Grab meiner Großmutter standen, wo künftig ein schlichter Grabstein an sie und ihren Mann erinnern würde, kam mir zum ersten Mal in den Sinn, dass hier nun eine Repräsentantin, eine Beteiligte deutscher Geschichte beerdigt sein würde. In meiner Vorstellung spielte sich eine seltsame Metamorphose meiner Großmutter ab, die ich von klein auf bis zu ihrer Sterbestunde kannte, die meine Welt teilte und begleitete und die plötzlich irgendwie von uns weg in die Geschichte entschwebte. Gleichzeitig, und diese Empfindung hatte ich in diesem Moment ebenfalls zum ersten Mal, rückte für mich mein Großvater aus der abstrakten, fernen Geschichtsschreibung in den Familienkreis auf. Es war, als würden sich meine Großeltern jetzt endlich wieder begegnen dürfen, als würden die Lebenskreise zur Deckung gelangen, eine Hoffnung, die meine Großmutter bis an ihr Lebensende begleitete. Darüber, dass unser Großvater versucht hat, Hitler zu töten und nach diesem Versuch selbst umgebracht wurde, wurden meine Geschwister und ich so früh und selbstverständlich aufgeklärt, wie über andere Inhalte, die man mit dem Begriff Aufklärung verbindet. So kann ich mich an den Zeitpunkt dieser Wissensvermittlung nicht erinnern. Es muss in der frühen Kinderzeit gewesen sein, denn ich erinnere mich sehr wohl an das Bangen als Fünfjährige vor dem 36. Geburtstag meines Vaters. Ich hatte Sorge, dass auch er wie sein Vater den 37. Geburtstag nicht erleben würde. Mich packte Entsetzen bei der Vorstellung, meinen Vater so früh zu verlieren. Mein Vater war zum Zeitpunkt des Todes meines Großvaters 6 Jahre alt. In der Kinderzeit interessierte ich mich ausschließlich dafür, was für ein Mensch der Opapa, so wurde er genannt in unserer Familie, gewesen war. Mich faszinierte die Bronzebüste, die von seinem Freund Frank Mehnert angefertigt worden war und die im Arbeitszimmer meiner Großmutter in Bamberg stand. Sie verlieh dem Abwesenden eine erhabene Präsenz, in der ich, um die Büste herumstreichend, etwas Lebendiges, Vertrautes zu erkennen versuchte. Das war umso schwieriger, als meine Großmutter darauf hinwies, dass die Büste nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel, so in etwa von halb links unten, dem Opapa entspräche, so wie er war und wie er eben schaute. Und außerdem meinte meine Großmutter damals, schaute der Opapa nie so starr und bedeutungsschwer. Nur Büsten täten das. Ich mochte es, wenn sie von ihm auf diese Weise erzählte. Meine Großmutter amüsierte sich darüber, dass ihr Mann nicht schwindelfrei gewesen war. Bei Spaziergängen auf der Schwäbischen Alb hatte er es nicht ertragen, wenn ihr Schatten über den Abhang kippte oder ein Apfel in das tiefe Nichts fiel. Sie konnte ihn damit ärgern, am Rande des abfallenden Geländes zu spazieren. Außerdem hatte er, so ging die Erzählung, eine seltsame Angewohnheit. Wenn er sich aus Versehen den linken Handknöchel an der Tischplatte angestoßen habe, musste er das der Symmetrie halber auch mit dem rechten Handknöchel tun. Diese Marotte pflegte auch einer unserer Söhne, ohne zu wissen, dass er sie von seinem Urgroßvater geerbt hatte. Und als es dann in diesem Buch stand, waren die anderen drei Söhne sauer, dass sie nicht auch in irgendeiner Weise vorkommen. Wir Kinder liebten die romantische Liebesgeschichte meiner Großeltern. Dass sich meine Großmutter angesichts der Schwärmereien ihrer eigenen Mutter vorgenommen hatte, diesen Stauffenberg nicht mögen zu wollen. Dass sie sich dann doch recht schnell verliebten und verlobten heimlich, weil meine Großmutter erst 16 Jahre alt war. Dass die jeweiligen Mütter zunächst dagegen gewesen seien, weil doch Nina noch so jung war. Dass sie aber kapitulierten, als sie erfuhren, dass das Paar sich geküsst habe. Dass sie unbeirrt ihren gemeinsamen Weg einschlugen, obwohl junge Offiziere in der Reichswehr über ein gewisses Alter und vor allem ein gewisses Einkommen als Voraussetzung zur Heirat verfügen sollten. Dass sich mein Großvater über das Gebot des von ihm und seinen Brüdern verehrten und zur damaligen Zeit berühmten Dichters Stefan George hinwegsetzte und überhaupt nicht daran dachte, so meine Großmutter, dass er als Mitglied des George-Kreises den sogenannten Meister um Erlaubnis hätte bitten müssen, um sich zu verloben. Wir lachten darüber, dass meine Großvater, meine Großmutter damit geärgert habe, er habe sofort gewusst, dass sie einmal die Mutter seiner Kinder werden würde. Das fand meine Großmutter eine nicht so romantische Liebeserklärung. Diese Anekdoten ließen einen unabhängigen, frechen, warmherzigen Mann erstehen, der seine Umgebung mit seiner Fröhlichkeit und seinem Lachen ansteckte. Ausgerechnet eine Postkarte machte mir bewusst, dass mein Großvater eine öffentliche Person war, über die Fremde verfügten, die nicht ahnen konnten, wer er war, die aber behaupteten, es zu wissen. Es war eine Postkarte ohne Absender und ohne Unterschrift, eine jener anonymen Zuschriften, die mein Vater als Bundestagsabgeordneter immer wieder erhielt. Ich sah sie auf dem Stapel der Briefe liegen, als ich, 11-jährig, gerade von der Schule gekommen war. Die einzige Botschaft lautete, dass die RAF-Terroristen als die wahren Erben meines Großvaters zu bezeichnen seien. Man hätte, wenn ich es heute bedenke, die Absicht des Absenders gegensätzlich deuten können. Entweder, da schreibt einer, der sich über Stauffenberg, den sogenannten Terroristen, empört, der versucht hatte, den rechtmäßigen Führer des deutschen Volkes zu beseitigen, und das hätte auf einen rechtsextremen Hintergrund der Postkarte schließen lassen. Oder, da schreibt einer, der die Gewalttaten von linksextremen Terroristen feiert, indem er sie mit den Verschwörern vom 20. Juli 1944 gleichsetzt. Und so hatte ich es damals verstanden. Mein Großvater soll jemand gewesen sein, der eigentlich in die Reihe der Fahndungsfotos im kleinen Postamt gehört. Mein Großvater ein Terrorist? Dieser Postkarte wurde keine weitere Bedeutung beigemessen. Dennoch huschten Fragen durch mein Kinderhirn. Wie unterscheiden sich mein Großvater und all die anderen Verschwörer von den Terroristen in der Post? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Sollte nicht hier wie dort mit Gewalt etwas verändert werden? Ist nicht beides Widerstand gegen ein Deutschland, in dem man so nicht leben will? Was ist Widerstand? Ist es nicht einfach ein Dagegensein? Und wann ist Widerstand gut und wann ist Widerstand schlecht? 1984 wurde der 40. Jahrestag des 20. Juli in Berlin begangen. Ich war damals 16 Jahre alt, das erste Mal in der geteilten Stadt und das erste Mal bei den Feierlichkeiten dabei. Jährlich wurde all der Männer und Frauen gedacht, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgekommen waren. Meine Großmutter und ihre Kinder waren im Gegensatz zu vielen anderen Witwen und Nachkommen hingerichteter Widerstandskämpfer nur selten zu den Feiern nach Berlin gereist. An den runden Jahrestagen empfand es meine Großmutter aber als Pflicht, die sie offenbar einige Überwindung kostete. Dieser 40. Jahrestag gehört zu den eindrücklichsten Erinnerungen und Erlebnissen meiner Jugend. Und das nicht nur, weil sich die Stauffenberg-Cousins uns Landeiern angenommen und ins Berliner Nachtleben eingeführt hatten. Ich war nämlich da das erste Mal in einer Travestie-Show. Sie, also die Cousins, waren die Enkel von Berthold Stauffenberg, dem Bruder von Klaus, sein engster Vertrauter, der ebenfalls nach dem Umsturzversuch hingerichtet worden war. Das hatte ich natürlich alles irgendwie gewusst, aber nun wurde ich am Ort des Geschehens mit dem Schicksal all derer konfrontiert, die wie mein Großvater nach dem 20. Juli 1944 umgebracht worden waren. Die Feierlichkeiten mit Ansprachen und Kranzniederlegungen, umrahmt vom musikalischen Programm der Bundeswehrkapelle, finden auch heute noch an zwei zentralen Orten des Gedenkens statt. Zum einen im Innenhof des sogenannten Bendlerblocks, dem damaligen Sitz des Oberkommandos des Heeres, dem Zentrum des militärischen Widerstands, dort, wo mein Großvater gearbeitet hatte, den Umsturz vorbereiten half und sein Scheitern verzweifelt zu verhindern suchte. Zum anderen gibt es an der ehemaligen Hinrichtungsstätte Plötzensee einen Gottesdienst unter Mitwirkung eines katholischen und evangelischen Geistlichen. Der Gottesdienst wird im Henkersschuppen zelebriert, der Altar unter der Stelle aufgebaut, wo die Opfer der NS-Justiz einen grausamen Tod durchlitten. Das Reichssicherheitshauptamt hatte nach dem 20. Juli gründliche Ermittlungsarbeit geleistet. Die meisten Beteiligten des Umsturzes und viele Mitglieder der mit den Verschwörern verbundenen Gruppen wie des Kreisauer Kreises waren aufgespürt, verhaftet, eingekerkert, gefoltert und verurteilt worden. Sie sind dann an diesem düsteren, schäbigen Ort an Klavierseiten, die an Fleischerhaken befestigt waren, stranguliert worden. Man hat den Hinrichtungsschuppen seitdem wenig verändert. Er gehört zu den Orten, wo das wahre Wesen von Hitlers Herrschaft und der nationalsozialistischen Ideologie erkennbar ist. Die totale Deformation des Menschen. Hier tritt einem das Unmenschliche, das Verächtliche, der Wille zur Zerstörung unmittelbar entgegen, trifft ins Herz, ohne dass der Verstand schon begreifen kann. Ich kann mich an keine Rede erinnern, an kein Musikstück, an keine Choreografie dieses Tages. Es hatte wohl einen Empfang an illustrem Ort gegeben, denn in meinem Gedächtnis scheint die kolossale, mächtige Figur des damaligen Bundeskanzlers auf. Ich erinnere mich, dass wir Helmut Kohl vorgestellt wurden, an das vertraute Gefühl beim Händeschütteln wieder einmal ausschließlich als Nachkomme wahrgenommen zu werden. Auch daran, dass mein jüngerer Bruder die günstige Gelegenheit ergriff, die Politprominenz auf seinem Gipsbein unterschreiben zu lassen. Und dieses historische Dokument modert noch heute im Haus meiner Eltern vor sich hin. Ich erinnere mich an die Präsenz vieler älterer und alter Damen, auch an meine Großmutter, ganz ungewohnt schwarz, elegant mit Hut. Sie fand an allen Orten ihren Platz in der ersten Reihe und ich sehe noch ihre stoische, undurchdringliche Miene. Ich weiß noch, dass mich ihre Gestalt rührte und mit Stolz erfüllte. Anlässlich dieser Veranstaltungen gab es irgendwo ein Essen. Ich sehe da noch ältere Herren sitzen, von denen es hieß, dass sie in den Umsturz verwickelt waren. Ich fühle noch die Schüchternheit in mir, die mich daran hinderte, einfach auf sie zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gibt tatsächlich wenig Momente in meinem Leben, die ich gerne noch einmal erleben und dann eben anders gestalten würde. Viele Fragen hätte ich gehabt, die schon damals so wirr in meinem Kopf herumspukten, aber die zu entwirren ich damals nicht imstande war und die zu äußern ich mich nicht traute. Wie war das eigentlich alles damals? Wie habt ihr eure Entschlüsse gefasst? Von welchen Verbrechen wusstet ihr? Was hat euch befähigt, solche Entscheidungen zu treffen? Habt ihr Angst gehabt? Hattet ihr Zweifel und Schuldgefühle? Habt ihr gebetet? Ewald von Kleist wird damals auch da gewesen sein. Viel später durfte ich ihm persönlich begegnen. Anlässlich des 100. Geburtstags meines Großvaters am 15. November 2007 hielt Ewald von Kleist eine Ansprache in der Berliner St. Matthäuskirche. Er sagte damals, es hätte eine Dolchstoßlegende gegeben, aber der Versuch, Millionen von Menschen Leben und Würde zu retten, der war es wert. Nichts ist teurer und wertvoller als das Leben derer, die einem anvertraut sind. Mein Großvater hatte Ewald von Kleist, damals ungefähr 19-jährig, im Januar 1944 gefragt, ob er, also Ewald von Kleist, bereit wäre, sich mit Hitler in die Luft zu sprengen. Kleist hatte sich einen Tag Bedenkzeit erbeten, um seinen Vater um Rat zu fragen. Und dieser antwortete mit dem vielfach zitierten Satz: Ja, das musst du tun. Wer in so einem Moment versagt, wird nie wieder froh in seinem Leben. Also das hat der Vater zum Sohn gesagt. Zu dem Anschlag ist es bekanntlich ebenfalls nicht gekommen, wie viele andere Versuche, die vor allen Dingen von der Heeresgruppe Mitte um Treskow ausgegangen waren. Ewald von Kleist war Zeuge der Ereignisse am 20. Juli 1944 im Bendlerblock gewesen und hatte die dramatische Entwicklung dieses Tages in der Nähe meines Großvaters miterlebt. Er hatte danach Vernehmungen und Konzentrationslager überstanden, im Gegensatz zu seinem Vater, der tatsächlich nach dem 20. Juli, wie so viele andere, hingerichtet wurde. Kleist gilt als Erfinder der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz, die er viele Jahre leitete und moderierte. Er selbst war eine imposante Erscheinung, verfügte über ironischen Witz und ein starkes Selbstbewusstsein. Er hatte über seine eigenen Erlebnisse im Widerstand nur wenig gesprochen. Erst als niemand mehr aus der Riege der Verschwörer lebte, ließ er sich zu manchem Interview überzeugen. Seine Rede vom 15. November 2007 war sehr bewegend. Seine eigene Rolle erwähnte er mit kaum einem Wort. Er erinnerte sich daran, dass er, wie er sich ausdrückte, im Widerstand mit menschlichen Juwelen zusammen gewesen sei. Von denen habe es nur wenige gegeben. Als ich dann beim Abendessen neben Ewald von Kleist sitzen konnte, nutzte ich die Gelegenheit, als ich als 16-Jährige hatte verstreichen lassen. Da saß nun dieser beeindruckende, stattliche Herr, der nicht den Eindruck vermittelte, sich willfährig und blind von anderen mitreißen zu lassen. Er geriet nicht in Schwärmen, sondern drückte recht nüchtern seine Verehrung für meinen Großvater aus. Er erzählte mir von der beeindruckenden Stärke Stauffenbergs, seiner äußeren Ruhe, der Fähigkeit, auch in existenzieller Krise Nerven zu behalten. Er sei begeisterungsfähig gewesen und habe andere mit seiner Begeisterung angesteckt. Temperamentvoll und herzlich im persönlichen Kontakt, gleichzeitig analytisch und von klarem Verstand, wenn es um konkretes Lösen von Problemen und schnelle Entscheidungen ging. Er sei froh gewesen, sagte mir Kleist, als blutjunger Offizier meinem Großvater begegnet zu sein. Dieser habe ihn in vieler Hinsicht geprägt. Als ich ihn fragte, wo denn da der Haken gewesen sei, das sprichwörtliche Haar in der Suppe, blickte mich Ewald von Kleist zögernd, fast mitleidig an und meinte nach einer kurzen Pause: So leid es mir tut, da gab es keinen Haken bei Ihrem Großvater. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht daran. Jeder Mensch hat Haken und Ösen. Aber sie scheinen meinem Großvater und vor allem denen, die ihm verbunden waren, nicht im Weg gestanden zu sein. Meine Großmutter hatte eine große Begabung, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Sie war eine Meisterin der Krise, konnte sich aufs Notwendige fokussieren. Sprichwörtlich dafür ist ihr Gepäckstück eine Hutschachtel, die sie schnell bei ihrer Verhaftung nach dem 20. Juli am 23. Juli gepackt hatte, die sie auf ihrer Odyssee nach dem 20. Juli 1944 begleitete und in der sie all jenes verwahrte, das sie durch die Krise hindurchtragen, aber auch später an die Strategien ihrer Krisenbewältigung erinnern sollte. Neben Kleidung hatte sie in der Hutschachtel eine Fotografie meines Großvaters und ein Parfum, das er ihr geschenkt hatte, mit sich herumgeschleppt. Dann kam noch ein Gedicht dazu, das sie in der Einzelhaft verfasst hat. Dieses Gedicht ist ein bisschen früher Thema, das kann ich leider nicht vorlesen, weil sonst haben Sie hier eine schluchzende Enkelin sitzen. Das will ich Ihnen ersparen, da müssen Sie das Buch dann schon selber kaufen. Kurzer Werbeblock. Das Gedicht war in der Zeit der Isolation hinzugekommen und das hat sie handschriftlich mitgebracht. Und dieses Gedicht war in einem unscheinbaren Rahmen, also alles ein bisschen abgeschubbert, hing im Kinderzimmer im Bamberger Haus und war sozusagen, hat die Familie begleitet. Das Gedicht sollte sozusagen an diese Zeit erinnern und das ist eben so ganz prägnant für alle. Also das Gedicht war dazugekommen und eben die Passionskarten, die sie sich aus Zigarettenschachteln gebastelt hatte. Ich hatte davon gehört und erkundigte mich eines Donnerstagmittags danach. Also ich habe die letzten 2 Jahre, war ich in Bamberg in der Schule und habe meine Großmutter immer am Donnerstagmittag besucht, bekam bei ihr ein Mittagessen und da hatten wir uns sozusagen zu zweit und da habe ich mich eben auch all die Fragen zu stellen getraut, die ich so im großen Familientrubel sonst nicht gestellt hätte oder habe. Da habe ich sie eben gefragt, was es mit diesem Passionslegen eigentlich auf sich hatte. Sie erzählte mir von der Herausforderung in der Einzelhaft über Wochen und Monate, sich selbst und den eigenen Gedanken überlassen gewesen zu sein, der Gefahr, an den Grübeleien zu verzweifeln und der Notwendigkeit, auch nach Verhören nicht irre zu werden. Das konnte nur gelingen, wenn sie ihren Tag strukturierte und sich mit verschiedenen Tätigkeiten und geistigen Projekten ablenkte. Sie teilte ihren Tag nach festen Zeiten ein. Sie lief in ihrer Zelle ein festgelegtes Streckenpensum. Sie machte Gymnastik, sie flocht Muster aus den Fransen einer Reisedecke und spielte mit ihren Passionskarten. Abends standen dann Dichterlesungen und Konzerte auf dem Programm, die sie geistig durchlebte. Ob sie die Passionskarten denn noch habe, hatte ich sie damals gefragt. Ich stellte mir Pappfetzen vor, auf die Zahlen und Strichmännchen gemalt sein würden. Natürlich habe sie die aufgehoben, sie müsse sie jetzt mal suchen. Meine Großmutter kramte aus den Tiefen einer erstaunlich unaufgeräumten Schreibtischschublade ein Päckchen von Karten hervor, die mich sprachlos machten. Ehrfürchtig betrachtete ich die Kunstwerke, sie waren alle in etwa gleich groß, an den Ecken abgerundet. Man sah ihnen an, dass sie viel benutzt worden waren. Die Rückseiten der einzelnen Karten waren unterschiedlich, mal einfarbig, mal mit Buchstaben, je nach dem Teil der leeren Zigarettenschachteln, die meine Großmutter von ihren Gefängniswärtern bekommen und aus denen sie die Kärtchen gefertigt hatte. Da waren nicht nur säuberlich und präzise jeweils Herz, Pik, Treff, Karo und die Zahlen darauf abgebildet. Meine Großmutter hatte auch die verschiedenen Buben, Damen und Könige dargestellt und mit kleinen, feinen Strichen Meisterwerke geschaffen. Erstaunlich fand ich, dass sie ihr ganzes Leben auch weiterhin gerne Passionsen legte. Ich hätte es verstanden, wenn sie ihre überdrüssig geworden wäre oder wenn die Kärtchen sie an traumatische Erlebnisse in den Monaten ihrer Haft erinnert hätten. Von einem möglichen Trauma wollte sie allerdings gar nichts wissen. Sie meinte immer, die größte Plage in dieser Zeit seien die Ungeziefer, vor allem die Wanzen gewesen. Sie sei vom Wachpersonal, das sie täglich umgab, eigentlich immer ganz gut behandelt worden. Vielleicht, so räumte sie ein, habe sie auch ihre Schwangerschaft geschützt. Jedenfalls könne von Trauma keine Rede sein, es hätte in dieser Zeit viel Schlimmeres gegeben. Wie konntest du nur alles, fragte ich sie doch recht fassungslos. Die Angst, die Unwissenheit, die Trauer, vor allem die Sorge um die Kinder aushalten. Zum einen, meinte sie trocken, wachse einem in solchen Momenten etwas zu, das sie Standesgnade nenne, eine Kraft, von der man nicht wisse, dass man sie besitzt. Für mich war völlig klar, dass sie mit Standesgnade nicht etwas meint, was an Standesdünkel oder Standesbewusstsein oder sowas heranreicht, sondern dass das ein Begriff, ein religiöser Begriff ist für sie. Und ich habe das dann auch recherchiert und habe das in der katholischen Theologie gefunden. Standesgnade bezeichnet das, die Kraft, die man in dem Stand des Berufes oder in dem Stand, also dem Stand des Priesteramtes zum Beispiel steht oder eben im Stand der Ehe. Und das hat mich sehr gerührt, als ich das irgendwie sozusagen selber recherchiert habe, weil sie hat eben auch über den Tod hinaus, den Tod des ihres Mannes hinaus, ist als auch ihre Ehepflicht empfunden, die Verabredung, die sie mit ihrem Mann getroffen hat, wie mit dem Scheitern des Umsturzes umzugehen, dass sie sozusagen versucht auszuhalten, sich für die Kinder zu erhalten und dass sie davon ausgegangen ist, dass ihr für diese Aufgabe himmlische Kraft, göttliche Kraft zuwächst, die Standesgnade eben. Außerdem, und das sei jetzt eine Empfehlung auch an mich, könne man nie länger als 3 Tage auf der Palme sitzen. Irgendwann müsse man wieder runter und seine Sachen machen. Und ich habe mir dann wirklich tatsächlich, als sie mir das so gesagt hat, so vorgestellt, wie in ihrer Zelle da so eine Palme steht und sie auf der Palme sitzt und halt irgendwann wieder runterklettert. Die Haft hatte bei aller existenzieller Sorge um die Kinder den großen Vorteil gehabt, keinen Handlungsspielraum zu haben. Sie musste keine Entscheidungen treffen und sie musste keine Verantwortung tragen. Ihre Aufgabe bestand darin, auszuhalten, zu überleben. Der Auftrag war, und das wiederholte sie immer wieder, sich für das Kind, das sie erwartete, und für ihre 4 Kinder, von deren Verbleib sie jedoch nichts wusste, zu erhalten. So hatte sie es mit meinem Großvater verabredet. Das war ihr Programm. Haft, wie auch Tod, waren die immer befürchteten und drohenden Folgen von Entscheidungen, die sie eigenverantwortlich und in Absprache mit ihrem Mann bewusst getroffen hatte. Sie hatte Bescheid gewusst, sie kannte das Risiko und war bereit, den Entschluss meines Großvaters mitzutragen. Sie wusste nicht, dass er das Attentat ausführen würde. Das ist ja auch erst relativ kurzfristig entschieden worden. Aber sie wusste, dass er in einen gewaltsamen Umsturz verwickelt ist. Wenn er es für nötig erachtet hatte, dass Hitler beseitigt werden müsse, dann hatte sie seinem Urteil vertraut. Ihre Aufgabe bestand darin, ihn zu unterstützen Und beide hatten ihre Bereiche, die sie, wie sie das nannte, Rücken an Rücken überschauten, im Vertrauen in die Kompetenz und die wirklichkeitstauglichen Fähigkeiten des jeweils anderen. Die Bedrohungen, die mit seiner und dann auch ihrer ganz bewussten Entscheidung einhergingen, hatte auch sie sehenden Auges in Kauf genommen. Sie hatten besprochen, dass sie die Unwissende geben, sich als naives Frauchen präsentieren solle, die sich ausschließlich fürs Kochen und Wäschewaschen interessierte. Diese Rolle scheint sie sehr gut gespielt zu haben. In den Verhören gab sie das Wenige, das sie wusste, nicht preis. Man nahm ihr ab, tatsächlich ahnungslos zu sein. Leider haben manche diese Rolle auch später für bare Münze genommen und so wurde meine Großmutter als seriöse Chronistin und ernstzunehmende Gesprächspartnerin auch nach dem Krieg oftmals unterschätzt. Hast du es ihm verübelt, dass er euch in Gefahr gebracht hat? Diese Frage ließ meine Großmutter nicht gelten. Sie schien sie noch nicht einmal zu verstehen und reagierte ungehalten. Ja, es sei eine sehr dumme Frage. Der Krieg war doch allgegenwärtig. Die Chance, dass die ganze Familie mit heiler Haut davonkommen würde, war gering. Man hatte sich nur umschauen müssen. Das sei es doch besser, wiederholte sie, für eine gute Sache zu sterben. Wenn ich nun selbst Mutter von 4 Kindern auf unsere Gespräche zurückblicke, kann ich erahnen, was es für sie die vielfache Mutter bedeutet haben muss, diese Schritte an der Seite ihres Mannes in permanenter Lebensgefahr für sich und ihre Familie zu gehen. Alle Alltagsentscheidungen standen nun plötzlich unter einem gleißenden Licht. Brief- und Tagebucheinträge mussten verschwinden, Strategien mussten durchdacht und erprobt werden und dabei konnte sie mit niemandem außer ihrer Schwägerin, der Frau von Berthold, darüber sprechen. Nicht einmal mit ihrem Vater oder ihrer Mutter, die im selben Haus in Bamberg wohnten. Ich bin dann eben, wie ja schon erwähnt wurde, ehrenamtlich in das Kuratorium der Stiftung 20. Juli gewählt worden und habe in dieser Funktion auch immer wieder Vorträge und so gehalten, Veranstaltungen. Und so hatte ich auch die Ehre, nach Wien zu reisen. Als ich 2016 gebeten wurde, im österreichischen Innenministerium vor jungen Polizisten über das Vermächtnis des 20. Juli 1944 zu sprechen, stieß ich auf 2 Fragen. Die erste war, was sollte der 20. Juli hinterlassen, also was wollten die Verschwörer überhaupt erreichen? Bei dieser Frage schwingt auch die Frage an meinen Großvater mit, was wolltest du uns hinterlassen? Und da gibt es das Letzte, was wir von ihm wissen, den Ruf kurz vor seiner Hinrichtung. Über den zweiten Teil seiner Worte besteht Unklarheit, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Versionen. Hat er gerufen, es lebe das geheime Deutschland, es lebe das geheiligte Deutschland oder es lebe das heilige Deutschland? Letzteres, also es lebe das heilige Deutschland, hat sein Fahrer, der Augenzeuge sein musste, gehört oder meint es gehört zu haben. Der zweite Teil ist wohl auch dann im Lärm irgendwie der Umgebung untergegangen. Sicher aber ist, dass er gerufen hat, es lebe, es solle alles leben, was ihm wichtig, was ihm lieb und teuer war, das, für das es sich zu sterben lohnte. Unbestritten ist auch, dass sich die Verschwörer, so auch mein Großvater, nach dem Gelingen des Attentats öffentlich erklären wollten. Es gibt einiges Schriftliches, wie zum Beispiel den geplanten Aufruf an das deutsche Volk und die Regierungserklärung. Man hat um die Pläne für ein Nachkriegsdeutschland gerungen. Das zeigt, dass in guter demokratischer Manier unterschiedliche Meinungen abgewogen und Kompromisse geschlossen wurden, obwohl die politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen der Beteiligten sehr stark auseinanderdrifteten. Aber im vorrangigen Ziel war man sich einig, das Ende von Hitlers Herrschaft, das Ende der Verbrechen, das Ende des Krieges und die Wiedererrichtung eines Rechtsstaates. Die schriftlichen Zeugnisse sprechen eine klare Sprache. Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts, so heißt es in diesem Aufruf. Ein Leben in Freiheit und Ehre, Garantie der Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung, sowie die Herstellung einer neuen Friedensordnung unter den Völkern. Mit diesen Zielen war mein Großvater einverstanden. Die zweite Frage aber lässt sich offenbar nicht so eindeutig beantworten. Was hat uns der 20. Juli tatsächlich hinterlassen? Bei dieser Frage gehen die Antworten immer noch weit auseinander. Hier wird das Ringen um die Deutungshoheit sichtbar. Auf dieser Ebene gab es immer wieder neue Versuche, die Verschwörer für alle möglichen Zwecke zu instrumentalisieren oder vielleicht auch sogar zu diskreditieren. Und auch hier zeigen sich die Probleme, wie mit dem schweren Erbe deutscher Geschichte umzugehen ist. Wer sich mit den Männern und Frauen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschäftigt, stößt auf existenzielle Fragen des Menschseins. Wer möchte ich sein? Was erwarte ich von mir? Wofür bin ich verantwortlich? Die Verschwörer fühlten sich verantwortlich für das, was seit 1933 geschehen war. Viele von ihnen waren bekennende Christen, sodass sie sich immer auch die Frage nach ihrer Verantwortung vor Gott stellten. In der Verantwortung steckt der Begriff Antwort, die Reaktion und der Widerhall, den das menschliche Miteinander erfordert und den man sich gegenseitig schuldet. Für seinen, ich zitiere, Anteil an der menschlichen Seinsordnung, wie der Religionsphilosoph Martin Buber das ausgedrückt hat, trägt der Mensch Verantwortung. Wenn nun eine persönliche Beziehung, und ohne persönliche Beziehungen gibt es kein menschliches Leben, nur hingenommen, vernachlässigt oder gar verletzt wird, stellt dies nach Buber einen Verstoß gegen die menschliche Seinsordnung dar. Und hier taucht der ungeliebte Zwilling der Verantwortung auf, die Schuld. Mit ihr setzten sich die Verschwörer des 20. Juli intensiv auseinander. Sie sahen nicht nur die Fehler und Versäumnisse in den frühen 30er Jahren und damit ihre Mitverantwortung für die Entwicklungen seitdem. Sie sahen, dass sie sich umso schuldiger machten, wenn sie nicht die Möglichkeiten nutzten, die ihnen zur Verfügung standen, um sich entschieden und wirksam für Menschlichkeit, das Recht und die Freiheit einzusetzen. Und das hieß konkret für das Ende Hitlers. Sie erkannten jedoch auch, dass sie auf die eine oder andere Weise unvermeidlich schuldig werden würden. Ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Tyrannenmord, der schon die antiken Philosophen beschäftigt hatte, macht dies deutlich. So zeigt die Geschichte des 20. Juli, dass es Situationen im Leben eines Menschen gibt, in denen es nicht möglich ist, nicht zu entscheiden, in denen es aber auch nicht möglich ist, das absolut Richtige zu tun. Das heißt, in denen es nicht möglich ist, schuldlos davon zu kommen. Dann aber stehen wir auch heute in der Pflicht, uns in manch ernster Situation die Frage zu stellen, was sind die Nebenwirkungen, die ich eher verantworten kann? Was stellt das geringere Übel für meine Mitmenschen dar? Der Mensch muss paradoxerweise seine Freiheit nutzen, ob er will oder nicht. Und es kann Situationen geben, in denen es unverantwortlich wäre, nicht zu handeln, auch wenn man sich unvermeidlich schuldig macht. Heute aber beruft man sich gerne auf soziale, psychische, wirtschaftliche und all die anderen vorgeblich zwingenden Umstände, die uns angeblich daran hindern, das Nötige zu tun. Die Männer und Frauen des Widerstands haben sich ein Gespür für die verpflichtende Kraft der inneren Freiheit des Menschen bewahrt. Sie haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, auch in Zeiten totaler Unterdrückung die notwendigen moralischen Entscheidungen zu treffen. Hans Bernd von Haften hat es auf beeindruckende Weise demonstriert, als er nach Verhören und Folterungen vor dem Volksgerichtshof dem brüllenden Vorsitzenden Freisler erwiderte, und das kann man auch heute im Internet sogar diese Filme sehen, Hitler hat die sogenannten Gerichtsprozesse filmen lassen, sehr, sehr beeindruckend. Und da hat Hans Bernd von Haften gesagt, er, also Hans Bernd von Haften, habe die Auffassung von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen sei. Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war also nicht nur nötig, sondern möglich. Allerdings unter Einsatz des Lebens, und diese Erkenntnis provoziert bis heute. Wie nun soll diese Freiheit angemessen zu nutzen sein? Was ist der Maßstab? Der Maßstab, an dem sich die meisten der Männer und Frauen des 20. Juli ausrichteten, war ihr Gewissen. Wir haben uns vor Gott und unserem Gewissen geprüft. Es muss geschehen, denn dieser Mann ist das Böse an sich. So ist es von meinem Großvater überliefert, wie auch sein am häufigsten zitierter Satz, es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen. Der Umsturzversuch vom 20. Juli wird oftmals als Aufstand des Gewissens bezeichnet. So poetisch die Umschreibung ist, so missverständlich ist sie. Es gibt ja nun kein kollektives Gewissen als externe Institution, auf die wir alle zugreifen können und die uns vorschreibt, was zu tun ist. Wenn jemand behauptet, dass es so ein kollektives Gewissen gibt, dann landen wir ganz schnell in der Ideologie. Es ist vielmehr ein sehr einsamer, individueller Weg, den jeder Einzelne zurücklegen muss. Martin Buber spricht hier von Gewissensmut und Selbsterhellung. Er schreibt, erst wenn der Mensch sich selbst errungen hat, gerät das Gute durch ihn. So ist das Vermächtnis des 20. Juli auch dies. Viele Persönlichkeiten haben auf eigene Weise, an ihrem eigenen Ort, in ihrer speziellen Situation diesen Weg auf sich genommen. Sie haben Gewissensmut bewiesen, sich errungen, sie haben sich durchgerungen zu einer Haltung und schließlich zum Handeln. Viele der Menschen, die sich gegen den Nationalsozialismus erhoben, waren bekennende Christen. Für einen Christen korrespondiert das Gewissen immer auch mit gelebter Nächstenliebe und der persönlichen Frage nach Gottes Willen. So haben viele, wie ausdrücklich Alfred Delp und Dietrich Bonhoeffer, ihre Haltung und ihr Handeln als Dienst und als Pflicht des den Mitmenschen liebenden Christen bis hin zur Nachfolge Christi verstanden, eine Nachfolge bis in den Tod. All diese Themen begleiten auch den modernen Menschen. Sie lassen sich heute allerdings leichter verdrängen und vernachlässigen. Ein guter, anständiger Mensch zu sein und zu bleiben, ist derzeit in unserem Land nicht lebensbedrohlich. Wenn ich zu Beginn einer Ferienwoche mit meiner Familie stundenlang im Stau stehe und dann mit Urlaubern aus ganz Europa um ein paar Quadratmeter Skipiste rangle, frage ich mich, was es mit der Freiheit so auf sich hat, was wohl mein Großvater dazu sagen würde, wie wir unsere Freiheit nutzen. Wir werden ja immer wieder gefragt, also ich jetzt nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr so heiße, aber man wird ja immer wieder gefragt, wie das denn so sei, Nachkomme dieses Mannes zu sein, ob das nicht eine große Bürde sei und so. Und ich wusste immer nicht, wie ich darauf antworten soll, denn ich weiß ja nicht, wie es ist, nicht Enkelin Stauffenbergs zu sein. Will ich ja gar nicht hier sitzen. Aber ich verstehe die Frage natürlich, aber ich war immer so ein bisschen ratlos. Und ich hatte die große Ehre, eine Ausstellung über meinen Großvater in Theresienstadt eröffnen zu dürfen und sollte da 5 Minuten sprechen. Und mir hat es total den Stecker gezogen, um es mal so flapsig zu sagen, weil wir vorher eine Führung durch diese Anlage bekommen hatten. Und zur großen Pein meiner halbwüchsigen Kinder war ich nicht in der Lage, nur einen halben Satz zu sagen, ohne meinen Tränen auszubrechen. Das war denen ultra peinlich. Und danach war es dann irgendwann Gott sei Dank vorbei, kam eine Journalistin und hat mich gefragt, wie das sei, Enkelin Stauffenbergs zu sein. Und da ist es plötzlich aus mir herausgeplatzt, und das ist eigentlich die Haltung, die tatsächlich mein Gefühl am ehesten unterschreibt. An diesem Ort war ich einfach tief dankbar, dass mein Großvater und damit auch meine Großmutter zu den Menschen gehört hat, die es versucht haben, das zu verhindern, was da passiert ist. Also die wirklich was unternommen haben, um das, was in Theresienstadt täglich an Grauen stattfand, zu beenden. Das erste Buch hat eine große Aufmerksamkeit ausgelöst. Ich hatte schon erwähnt, das hatte mich sehr gefreut, auch ein bisschen überfordert oder ziemlich überfordert, weil ich aus einem Alltagsleben als Hausfrau und Mutter plötzlich vor Fernsehkameras katapultiert wurde. Es hatte aber auch etwas zur Folge, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und was irrsinnig schön war, ich habe irrsinnig viele Leserbriefe bekommen. Und ich habe das auch am Anfang versucht, diese Leserbriefe alle zu beantworten und bin mit manchen in intensivere Korrespondenzen gekommen. Und dann ist die Idee entstanden, dass man das, was diese Leser mir berichtet haben von ihrer eigenen Auseinandersetzung, mit ihrer Familiengeschichte oder eben auch mit ihrem eigenen Erleben. Also ich habe Briefe bekommen von Männern, von Frauen. Ich habe Briefe bekommen von Menschen, die den Krieg selbst erlebt haben, die aus der sogenannten Kindergeneration, aus der Enkelgeneration, sogar aus der Urenkelgeneration, also wirklich jeden Alters, hat mich sehr, sehr gerührt und sehr geehrt. Und dann ist eben die Idee entstanden, ein Buch zu machen mit diesen ganz verschiedenen Familiengeschichten oder Biografien, die alle auf ihre Weise eben auch ein Licht werfen auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das Wohnzimmerfenster im 13. Stockwerk des Plattenbaus bietet ein grandioses Panorama über den Dächern Erfurts. Dorothea Joost wohnt in der Nähe der Ringstraße, die die prächtige Altstadt im Osten und Süden umschließt. Ihre eigene Familiengeschichte, die den wenigsten bekannt ist, ist aufs Engste mit einem prägnanten Datum und damit mit meiner eigenen Familiengeschichte verwoben. Ihr Vater kam am 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfschanze ums Leben. Mein Großvater trägt für den Tod dieses Mannes die Verantwortung, ebenso wie für den Tod von 3 weiteren Männern. So starben auch Oberst Heinz Brandt am 21. Juli, Generaloberst Günther Korten am 22. Juli und General Rudolf Schmund, der Chefadjutant der Wehrmacht bei Adolf Hitler am 1. Oktober 1944, an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Heinrich Berger, Dorotheas Vater, war der Stenograf, das erste und einzige zivile Opfer des Anschlags. Die 4 Männer wurden von jenem Sprengsatz getötet, der eigentlich Adolf Hitler hätte umbringen sollen. Mein Großvater hatte ihn schon mehrfach im Gepäck dabei gehabt, wenn er an Besprechungen mit Adolf Hitler teilgenommen hatte. Mehrfach wurde die Aktion verschoben, da ursprünglich auch Göring und Himmler hätten Ziel des Anschlags sein sollen. Am 20. Juli sollte es ungeachtet möglicher Einwände und ungeachtet der Abwesenheit von Göring und Himmler geschehen. Die Zeit drängte, Verhaftungen im Kreis der Freunde bereiteten große Sorge, sodass die Umsturzplanungen auffliegen könnten. Die Tötung Hitlers war die Voraussetzung für den Umsturz, um das Ende nationalsozialistischer Herrschaft herbeizuführen. Der Plan war, Stauffenberg, der einzige aus dem Kreis der Verschwörer, der zu diesem Zeitpunkt das Attentat auf Hitler ausführen konnte, sollte den Sprengsatz deponieren, unter einem Vorwand den Raum verlassen und so schnell wie möglich nach Berlin zurückfliegen, denn für die Umsetzung der Staatsstreichpläne für die Operation Walküre war seine Anwesenheit und damit sein Überleben notwendig. Nun war er also von Berlin aus an diesem heißen Sommertag zur Lagebesprechung ins Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen angereist und hatte den Sprengsatz in einer Aktentasche unter dem Besprechungstisch in der Lagerbaracke abgestellt. Heinrich Berger hatte als Stenograf im Raum anwesend zu sein. Er galt in seiner Zunft als einer der Besten des Landes und war seit 1942 zur Tätigkeit im Führerhauptquartier dienstverpflichtet worden. Er war eigentlich Jurist, promovierter Jurist. Ihm wurde laut seiner Tochter die Doktorwürde aberkannt, weil er in seiner Doktorarbeit sich auch auf alttestamentarische Texte bezogen hat und wollte dann diesem Staat als Jurist nicht dienen und hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht, wurde Stenograf und ausgerechnet der ist dann in den direkten, sozusagen engsten Machtzirkel als Stenograf gekommen. Die Stenografen waren damals von Hitler selbst vereidigt und zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet worden. Sie hatten zusichern müssen, keine Notizen oder Protokollabschriften zum persönlichen Gebrauch anzufertigen. Die Stenografen des stenografischen Dienstes wurden meist in Zweierteams eingeteilt, da die Tätigkeit sehr anstrengend war und höchste Konzentration erforderte. Heinrich Berger arbeitete in erster Linie mit seinem Kollegen und Freund Heinz Buchholz zusammen. Sie wechselten sich im Halbstundentakt ab, so wurde es Dorothea erzählt. In Berchtesgaden war mein Vater schon mehrmals gewesen. In der Wolfschanze am Tag seines Todes war er allerdings zum ersten Mal im Einsatz, sagt Dorothea Joost. Kurz vorher war er aus dem Urlaub zurückgekehrt, hatte seiner Frau, der Mutti, noch aus der Wolfschanze geschrieben, dass ihn der tiefe Friede in Oberschlesien, wo die Familie Urlaub gemacht hatte, beeindruckt habe. Am 20. Juli 1944 befanden sich zur Mittagszeit 24 Personen in der Lagebaracke in der Wolfschanze. Heinrich Berger hatte an der Querseite des massiven Tisches Platz genommen, um seinen Dienst zu verrichten. Damit hielt er sich zum Zeitpunkt der Detonation in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzes auf. Oberst Brandt hatte wohl vermutlich kurz vorher die Aktentasche umgestellt, weg aus Hitlers Nähe, weg von der Mitte, hin ans Ende des Tisches, jenseits massiver Stützen, nachdem mein Großvater den Raum verlassen hatte. Damit hatte Brandt, ohne es zu wissen, Hitlers Leben gerettet und seinen eigenen Tod besiegelt. Die Explosion traf die vier Männer, die sich um das Tischende herum aufhielten, mit voller Wucht. Dorotheas Vater wurden beide Beine abgerissen. Er hatte ja in direkter Nähe gesessen. Sein Kollege Heinz Buchholz, der am anderen Ende des Tisches auf seinen Einsatz gewartet hatte, kletterte nach der Detonation aus dem nächstgelegenen Fenster, um durch ein anderes zu seinem Kollegen zu gelangen und diesen aus der verwüsteten Baracke zu ziehen. Heinrich Berger drohte zu verbluten. Wenige Stunden später erlag er seinen schweren Verletzungen. Für meine Mutter war das natürlich sehr schwer, aber sie hat es für sich auch mit Hilfe ihres Glaubens so geklärt, ihr Heinrich ist ums Leben gekommen, wie so viele an der Front. So hat sie das gesehen und so sehe ich das auch. Prinzipiell war das Attentat auf Hitler doch notwendig. Da waren wir uns einig, sagt Dorothea Joost und fügt hinzu, der Krieg hat ja so viel Leid überall gebracht, Familien auseinandergerissen, Väter und Söhne getötet, Flucht aus der Heimat, Vertreibung, nicht nur für die Deutschen, sondern auch in den eroberten Ländern, Massenerschießungen, Gefangenschaft, Vernichtung in den Konzentrationslagern. Da ist der Tod meines Vaters wie ein Staubkorn der Geschichte, nur zufällig an exponierten Ort. Der Tyrannenmord am 20. Juli war gescheitert. Nicht der Tyrann war an diesem Tag gestorben, sondern ein 39-jähriger Familienvater, der nie in die NSDAP eingetreten war und mit Stenografie seine fünfköpfige Familie ernährte. Beim Abschied aus Erfurt sagt Dorothea ein großes Wort. Sie spricht es ganz plötzlich aus und es schwebt noch eine Weile im Raum. Sie sagt Versöhnung. Es ist ein großes, es ist ein mächtiges Wort mit einer erstaunlich sanften Wirkung. Die Rucksäcke sind viel leichter geworden. Auch das sagt Dorothea Joost und dafür bin ich dankbar. Und so danke ich Ihnen, dass Sie so lange Geduld hatten und aufmerksam zugehört hatten. Danke sehr.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.